Und wir wollen heute nochmal den Kolosserbrief aufschlagen, Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3. Und wir lesen nochmal gemeinsam die Verse 17 bis Kapitel 4, Vers 1. Lesen wir ab Vers 16, Kolosser Kapitel 3, ab Vers 16 und dann bis Kapitel 4, Vers 1. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt, im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut von Herz, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wir wollen noch einmal zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir uns mit diesem, seinem Wort beschäftigen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dein Wort aufnehmen als Gottes Wort. Wir bitten dich, dass es in uns wirkt, Glauben wirkt, Demut und Gehorsam. Gib auch, dass wir die Herrlichkeit deines Wortes erkennen, die Weisheit darin. Denn wir kommen zu dir als unserem Schöpfer und Erhalter. Du hast Menschsein erfunden. Du hast uns gemacht. Nicht wir selbst. Zu deinem Volk und zu Schafen deiner Weide. Du nennst uns ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das dir gehört. Damit wir deine Tugenden, deine Charakterzüge proklamieren. Wir brauchen deine Hilfe. Nicht nur, dass wir wissen und verstehen, wie du es gemeint hast, sondern auch darüber hinaus, dass du uns Einsicht gibst, das Verlangen wächst, dem zu gehorchen, den Glauben schenkst, dass du alles dafür vollbracht hast und alles dafür bereitgestellt hast in Christus. So segne uns nun miteinander. Herr, lass uns Jesus sehen und lass uns unsere Berufung sehen und lass uns somit bereitet werden, dir zu begegnen. Amen. Ja, ich muss mal eine andere Brille holen. Der Raff hat hier eine zur Seite gelegt. Ich habe hier irgendwie eine falsche Stärke. Gucken wir mal. Ja, das ist besser. Ja, wir haben schon einmal diesen Text hier betrachtet und wir haben uns einige Dinge hier angeschaut und in den Gesprächen mit Einzelnen kommt es dann immer wieder raus, dass ich denke, dass es notwendig ist, uns auch hier ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen. Wir könnten einerseits sagen, mehr als mit den anderen Texten, aber auf der anderen Seite will ich genau das tun, nämlich, dass wir uns mit diesen Texten beschäftigen im Lichte des ganzen Textes, nämlich im Lichte des Kolosserbriefes. Das habe ich allgemein gemacht. Ich habe letztes Mal, und ich hoffe, dass ihr euch erinnern könnt, für die, die es nicht können, müsst ihr es einfach mal nachhören, aber allgemein sozusagen in dieses Kapitel, diese praktischen Anweisungen in das Kapitel eingeordnet, damit wir sehen, dass sie punktuell gemeint sind, sondern dass sie ein ganzes Leben umfassen, dass sie sozusagen ausschlaggebend sind. Weil wir können uns eine ganz einfache Frage stellen, ist es nicht zu wenig, was Paulus hier über die Ehe sagt? Wenn es ein Eheseminar gibt, da sind viel mehr Leute, die kommen, als wenn es darum geht, das Fleisch zu töten. Wenn es um praktische Themen wie Kindererziehung geht, es interessiert viele Leute viel mehr, als wenn es darum geht, himmlisch gesinnt zu sein. Das sind einfach Themen, wo ihr merkt, das eine interessiert die Leute, das hören sie. Und das, was eigentlich Zentrum dieser ganzen Predigt ist oder des ganzen Kapitels ist oder des ganzen Buches ist, das ist gar nicht so wichtig. Und da merken wir auch schon, wie wir geneigt sind, mit diesen Texten umzugehen. Wenn Paulus hier also Anweisungen gab, zum Beispiel, wenn er sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn, das ist ein kurzer Satz. Oder wenn er sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, steht da eigentlich wörtlich, damit sie nicht unwillig werden, dann denken wir, okay, was heißt das? Das ist Kindererziehung, das beinhaltet mindestens mal 15 bis 20 Jahre im Leben und da steht nur ein so ein kurzer Satz, das ist doch irgendwie nicht genug für um meine Verhältnisse zu klären oder um mir Anweisungen zu geben, was das bedeutet, nach diesem Wort zu leben und so weiter. Die Sklaven oder die Knechte, die Hausknechte, die kriegen wenigstens noch ein paar mehr Verse, aber die kriegen eigentlich nur ein paar mehr Verse, wenn man genau hinschaut, weil da so Prinzipien mit eingeflochten sind. Und da sehen wir auch die Art und Weise, wie Paulus überhaupt mit dem Thema umgeht. Da sind Prinzipien mit eingeflochten, die für uns alle gelten und die für jeden Stand gelten, egal wer ich bin, ob Kind oder Mann oder Frau oder Angestellter oder Sklave oder Herr oder Bundeskanzler und so weiter oder Bürger. Hier sind einfach die allgemeinen Dinge angesprochen. Aber genau hier haben wir ein zentrales Problem im Umgang mit dem Text. Wir schauen immer nach Tipps. Wir wollen etwas machen, das wir sozusagen machen können. Wir wollen etwas hören, was wir machen können. Wir wollen ein paar Tipps, wie wir Dinge verbessern. Und manchmal, wenn man sich so Predigten anhört über Kindererziehung, über Eltern, die sind dann auch nur so ausgelegt, dass sie uns ein paar knifflige Tricks geben, also Hilfen geben, wie wir Dinge besser managen können. Das heißt, dann haben wir es besser in der Hand und wir haben ein paar Hilfsmittel bekommen, um sozusagen da besser zu arbeiten. Das heißt, wenn wir das mit einem Job vergleichen, wir bekommen ein paar Werkzeuge präsentiert, die wir vorher nicht kannten und jetzt können wir auf einmal die Arbeit viel leichter machen, weil wir neue Werkzeuge haben. Aber hat sich damit die Richtung geändert? Hat sich damit die Haltung geändert? Hat sich damit die Gesinnung geändert? Und oft, wenn man nach diesem Punkt fragt, dann merkt man, dass da wenig gekommen ist oder gar nichts. Aber das mögen die Menschen. Wir sind geneigt, das zu mögen, weil wir gerne etwas haben, was sozusagen uns sicher macht, zu dem Punkt führt, dass wir das ganz gut im Griff haben, wo wir sagen können, jawohl, das hast du fein gemacht, kannst zufrieden sein, kannst dich zurücklehnen mit dem, wie du es gemacht hast. Und bevor ich dann auch darauf eingehe, vielleicht denke ich nachher nochmal dran, aber ich will es trotzdem vorher sagen, wenn Wenn ich über diese Dinge spreche, dann spreche ich eben nicht über, dann tue ich das nicht in einer Weise, wo ich sage, okay, kommt mal auf mein Niveau, sondern im Gegenteil. Dann weiß ich, dass ich in jedem Punkt vielfach versagt habe. Und ich spreche die Dinge an, weil ich im Zurückblicken merke, wie wichtig diese Punkte sind, wie entscheidend sie sind, was Gott gesagt hat. Und ich tue es im Bewusstsein, dass ich sage, hätte ich doch besser verstanden oder hätte ich doch mehr drauf gehört, es mehr umgesetzt, was hier steht, dann wären viele Fehler nicht passiert, dann wären viele Wunden nicht geschlagen worden, dann wäre manches anders gelaufen durch Gottes Gnade. Aber hier noch einmal ganz kurz dieser wichtige Punkt. Ich kann also diese Anweisungen, diese Hilfen der Bibel nehmen. Ich kann sie sogar als Ungläubiger nehmen, aber ich kann sie auch als Mensch, der gläubig ist, nehmen, in einer falschen Ausrichtung, in einer falschen Herzenshaltung. Das heißt, und dann meinen, ich könnte sie anwenden und alles wäre in Ordnung. Oder meinen, ich wende sie sogar ganz recht an. Warum? Weil es uns ja gar nicht so schlecht geht. Unsere Ehe funktioniert, wir freuen uns über unsere Kinder und so weiter. Und damit ist alles in Ordnung. Aber ich will das mal vergleichen mit einem ganz einfachen Bild. Stellt euch vor, jemand stellt einen Manager ein, einen Manager für die Bank. Und dieser Manager ist hochkompetent. Er ist jemand, der den Markt kennt, der sich gut auskennt, der weiß, wie alles funktioniert und so weiter. Also er ist kompetent, begabt, hat also von der Persönlichkeit alles, was man braucht, um ein Top-Manager zu sein. Aber eins merkst du, sein Kopf denkt nicht für die Firma, sondern für sich selbst. Willst du ihn einstellen? Da mag vielleicht einer nicht so gut sein, nicht ganz so begabt, zweitrangig. Aber du weißt, wenn du ihn einstellst, sieht er seinen Auftrag für die Firma und er denkt für die Firma und für das Interesse der Firma, um es zum Besten zu führen. Merkt ihr etwas? Wenn wir diese Texte lesen und darüber nachdenken sollen, dann müssen wir das richtig einordnen. Denn hier die letzten Verse vor diesen praktischen Anweisungen geben uns etwas sehr Wichtiges mit. Nämlich erstens, ich ändere mal die Reihenfolge von Paulus hier, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Worum geht es also? Um Tipps, Dinge einfach nur besser zu machen für mich selbst, damit ich es bequemer habe? Oder damit wir es besser haben? Nein, das Ganze ist eingeordnet hier durch den Heiligen Geist auf die Ehre, eingeordnet in die Ehre Gottes. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Wir merken, es ändert komplett alles. Für mich oder für Gott? Wofür lebst du? Und diese Frage müssen wir uns zuallererst stellen. Wofür lebst du? Wofür lebst du? Und wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann bist du jemand, der Gottes Leben, Gottes Zeit, Gottes Kraft, also das, was Gott dir zur Verwaltung gegeben hat, missbrauchst für dich selbst. Wir merken etwas, ob es nun darum geht, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, ein Vater, ein Kind zu sein, ein Herr, ein Sklave zu sein oder ein Angestellter zu sein. Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, wofür lebe ich? Wofür? Was ist das Ziel meines Lebens? Wir messen es so gerne an dem, was ich alles abhaken kann in meinem Leben. Nein, die Frage ist die Richtung, wofür lebst du? Und hier merken wir, sind wir bei Vers 1 und 2. Trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Also welchen Gewinn suchst du? Den Gewinn bei Gott in der Herrlichkeit oder den Gewinn jetzt hier, was dir jetzt hier nutzt auf dieser Erde? Und schon ändert sich die ganze Wertvorstellung, der ganze Maßstab deines Denkens. Den anderen Vers, den Vers 16, wenn wir den jetzt hier drauf anwenden, dann sehen wir noch etwas, warum Paulus so kurz sein kann in seinen Anweisungen. Nämlich er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt an anderen, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Er spricht hier nicht zu Leuten, die die Bibel nicht kennen. Sondern diese kurzen Anweisungen sind genug aus dem einfachen Grund, weil er sie vorher aufgefordert hat, dass Gottes Wort reichlich in ihnen wohnen soll. Sie kennen, also macht euch vertraut mit dem Worte Gottes. Lest es, denkt darüber nach, lernt es auswendig. Eine Mutter kam mal, und ihre Kinder waren alle erwachsen, kam mal aus einem Vortrag über Kindererziehung. Und wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann sagte sie, ja, aber für mich ist das ja gelaufen, meine Kinder sind alle erwachsen, ich brauche das, also es war unwichtig für sie. Und ich sagte, war das denn nicht biblisch, was er gelehrt hat? Stimmt es irgendwie mit der Bibel nicht überein? Sagt sie, doch, doch, das war sehr gut sogar. Es war alles, das war wirklich mal nach dem Worte Gottes. Und dann fragte ich sie, und sollte dich nicht interessieren, was Gott gesagt hat, auch wenn du gerade nicht in dem Stand dessen bist, was jetzt, wo du meinst, dass es relevant für dich ist. Schaut, Gott will nicht in erster Linie, dass wir nur interessiert sind am Wort Gottes da, wo es uns was nutzt, sondern Gott will dein Denken, dein Urteilen in allen Bereichen deines Lebens in Übereinstimmung bringen mit seinem Charakter und seinen Gedanken. Er will, dass du als Lediger weißt, was Gott sich unter Ehe gedacht hat. Er will, dass du als Kind weißt, was Gott von einem Vater erwartet und von einer Mutter. Er gibt uns Dinge mit, einfach damit wir in allen Bereichen klar verstehen, was es heißt. Er will, dass wir als, die wir vielleicht Verantwortung haben, wissen, was die tun müssen, die untergeordnet sind. Und er will es, dass die Untergeordneten wissen, was die Aufgabe eines Chefs sind. Die Situationen können sich so schnell ändern. Warum willst du nur wissen, was dir jetzt was nützt, wo du gerade den momentanen Nutzen siehst? Nein, solltest du nicht nach allem streben, was Gott geoffenbart hat? Einen Hunger haben nach Gottes Wort? Zu wissen, wie Gott es gemeint hat, selbst wenn du heute nicht die Notwendigkeit siehst? Vielleicht wird sie morgen hochrelevant. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Oft habe ich Dinge gelesen und dachte auch, es wäre mir nicht nützlich. Und erst im Nachhinein, viele Jahre später, merkte ich auf einmal, gut, dass ich es damals gelesen habe. Es hilft mir jetzt so sehr, weil ich verstanden habe, wie Gott die Dinge sieht. Und das möchte ich jetzt nochmal ganz praktisch anwenden, indem wir einfach hier auf diese drei Bereiche eingehen. Ehe, Mann und Frau, Familie, Vater, Mutter, Kinder und Arbeitsverhältnis. Obwohl damals gehörte das zur Familia, ne, zur römischen Familie, als Paulus das schrieb, dann waren es eben die Teilhaber des ganzen Hausstandes, zu denen er hier sprach. Aber ich denke, für uns ist es sehr stark dann in der Anwendung in den Arbeitsverhältnissen, in denen wir im Alltag stehen. So, wenn wir das jetzt also hier ganz praktisch anwenden, und das möchte ich mit euch tun, nach diesem Worte Gottes, und wir beginnen wiederholen ein Stück weit in Vers 18, wenn es ja also heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt, im Herrn. Dann will er das nicht loslösen von dem, was er vorher gesagt hat. Sondern im Gegenteil, er bringt das in den Kontext dessen, was er vorher gesagt hat. Und jetzt wende ich nochmal den Vers 16 an. Und das betrifft eben nicht nur die Frau, sondern es betrifft wirklich auch den Mann und es betrifft auch die Kinder und es betrifft auch den Vater oder die Mutter. Wenn er sagt, lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Die Frage, die dieser Text uns stellt, ist, dieser Text jetzt den Frauen stellt, um es einfach mal auf die Frau anzuwenden, singst du mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in deinem Herzen? Als Ehefrau? Oder sagst du, ja, wenn ich einen anderen Mann hätte? Merkt ihr, was das verändert? Es ändert meine ganze Sichtweise. Soll Gott gelobt werden, nur dann, wenn es so ist, wie ich mir das wünsche, wie ich es geträumt habe, oder auch dann, wenn es so ist, wie ich es nicht gewünscht habe? Die ganze Bibel ist davon voll, dass Gott ein Gott ist, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Das heißt, und Nacht ist gemeint in schweren Situationen, in harten Situationen. Die Psalmen sind voll vom Lob Gottes in großen Anfechtungen. Da geht es um Leben und Tod. David sagt, dass er voll ist vom Lob des Herrn, obwohl der Feind ihn umzingelt hat und die Absicht hat, ihn umzubringen. Obwohl sich alle Feinde verschworen haben, mit einem Ziel ihn umzubringen. Und er sagt, mein Herz ist voll vom Lob deines Namens. Jakobus 1 sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst. Und dann bringt er uns eine Glaubenshaltung und sagt, es gibt immer noch Gründe, Gott zu danken und zu loben in jeder finsteren Situation. Und dieser Grund ist Gott selbst, dem, was Gott getan hat, was deine Berufung ist. Und schaut, wir werden es nicht können, wir werden Gott nicht loben und die Frau wird Gott nicht loben können, wenn sie nicht, Vers 1, sich vor Augen hält, dass sie mit Christus auferweckt worden ist und dass sie suchen soll, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn sie die Erfüllung in diesem Leben, in dieser jetzigen Ehe sucht, muss sie natürlich unzufrieden sein. Kann sie nicht danken, kann sie nicht loben. Weil ihre Grundausrichtung stimmt nicht. Sie sucht etwas hier auf der Erde, was Gott nicht verheißen hat, auf der Erde zu geben. Die Ehe ist nichts anderes als die Vorbereitung für den wahren Ehemann, den wahren Bräutigam, den Herrn Jesus Christus, haben wir gesehen. Und das, wenn ich das erstmal verstanden habe und anerkenne und weiß, mein wahrer Bräutigam wartet auf mich, er ist der vollkommene Bräutigam, der sein Leben für mich gegeben hat, dann ändert sich die ganze Sichtweise. Schaut, er geht dann weiter und sagt, trachtet, denn ihr seid gestorben, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Such nicht die Erfüllung deines Lebens in diesem Leben. Im Leben hier auf der Erde, denn du bist dir gestorben, du bist im Leben hier auf der Erde gestorben, um für Gott zu leben. Und Gott ist der, der deine Verhältnisse, der deine Umstände kennt. Gott ist der, der dir große und kostbare Verheißungen gab, um in diesem Leben ihn zu preisen. Und Gott wacht darüber und hat zugesagt mit vielen, vielen Verheißungen, dass er alle Umstände so kontrolliert, bewahrt, ordnet, führt, dass es nicht einen einzigen Umstand gibt, der nicht zu deinem Besten ist. Also nicht kein Haar fällt von deinem Kopf ohne seinen Willen. Gib dich diesem Ziel Gottes neu hin. Das ist der Beginn, das ist die Anwendung von diesem Vers hier. Ich verstehe, wenn ich mich dem hingebe, nämlich diesem Ziel hingebe, dann höre ich auch auf, Unterordnung über meinen Mann zu definieren. Und werde es auch nicht an meinem Mann definieren und an dem Verhältnis und an dem, ob er genug Mann ist, ob er recht Mann ist, ob er das falsch macht, ob er meine Sichtweise hat und so weiter. Nein, all das werde ich nicht tun, sondern im Gegenteil, ich fange an, es von Gott zu definieren. Herr, was ist das, was dich am meisten ehrt in meinen Umständen? Welchen Weg, wie kann ich damit umgehen? Also nicht nur, wie manage ich die Dinge so, dass sie mir höchstmöglich Freiraum bieten, sondern wie kann ich in diesen Umständen so leben, dass du verherrlicht wirst, dass ich wachse im Glauben, dass ich reif werde. Und seht, diese Hingabe zu dem Ziel Gottes führt uns zu Christus. In Epheser 1, in Epheser 5 sagt er, dass sie sich unterordnen soll, wie Christus sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und da sind wir mitten in der Erlösung. Das bedeutet, ihr höchstes Ziel ist, die Erlösung zu verherrlichen. Frau sein zur Verherrlichung der Erlösung in Christus. Zur Proklamation der Freude der Erlösten, der Gemeinde. Der Unterordnung der Erlösten unter dem Herrn. Das heißt, sie proklamiert nichts anderes als die Unterordnung, die jedes Gotteskind dem Herrn gegenüber darbringt, wenn es Gott wohlgefällig lebt. Darum geht's. Endet es nicht alles? Es gibt uns eine ganz neue Ausrichtung. Und wenn ich jetzt weitergehe, und jetzt wende ich das einfach ein bisschen praktisch an, aber vielleicht muss ich hier einen kurzen Ausflug machen. Wir kamen heute mit Johanna drauf auf dem Weg hierher, nämlich dass im ersten Buch Mose steht, als sie gesündigt hatten, als sie von Gott abgefallen waren, als Sünde ins Leben der Menschen hineinkam, da sagt Gott zu der Frau nach dem Mann, also erstens den Fluch der Sünde, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, aber dann sagt sie nach dem Mann, wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und die meisten Leser denken natürlich eher auf der emotionalen Ebene, dass sie sich nach dem Mann sehnt, nach dem Mann verlangt, aber ein Kapitel weiter, nämlich Kapitel 4, zeigt uns, dass dieser hebräische Satz anders gemeint ist, als nämlich der Kain beschlossen hatte, den Abel umzubringen. Da spricht der Herr zu ihm und sagt zu ihm, die Sünde verlangt nach dir. Und der hebräische Satz ist der gleiche Satz wie bei Kapitel 3 von der Frau. Die Sünde verlangt nach Kain. Er aber soll über die Sünde herrschen. Seit dem Sündenfall ist diese Neigung da. Seit dem Sündenfall muss jede Frau wissen, dass von Natur aus gibt es einen Drang der Auflehnung. Das gibt es beim Mann auch seit dem Sündenfall. Aber hier spricht der Herr besonders in Bezug auf die Ehe, auf die Beziehung zwischen Mann und Frau und sagt, dass dies ein beständiger Kampf sein wird. Nun hat die sich Christus unterworfen hat, bekannt, dass sie sich selbst gestorben ist. Das heißt, sie weiß eins, es gibt eine Neigung in ihr, diese Neigung muss sie töten, wie das ihr vom Fleisch bekannt ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Liste gehen, die Paulus hier gebraucht, schaut in Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und das Anwenden dann sind wir schon bei einem sehr zentralen Problem, dass eine Frau, die nicht bereit ist, Gottes Weisheit anzuerkennen und sich nicht Gott unterordnet, ganz schnell bereit ist, in Fantasiewelten zu leben. Die Zeit in Romanen und Filmen zu verbringen, die aber nichts anderes tun, als Unzucht, Unreinheit, Ehebruch zu proklamieren. Eine Scheinwelt aufzubauen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und all das entzieht sie aber der Schule Gottes, wo sie einfach sich neu, also der Schule Gottes, das heißt dem, was Gott gedacht hat, sie entzieht sich damit der Schule Gottes. Gott hat ihr Umstände gegeben, um durch diese Umstände sich selbst in ihrem Leben höchstmöglich zu verherrlichen. Sie schaut aber dann auf andere Dinge, sie schaut auf das Glück, auf die Befriedigung in diesem Leben und beginnt sofort mit der Situation zu hadern und unzufrieden zu sein, statt das zu tun, was hier wirklich steht. Sage Dank alle Zeit für alles. Und ihr merkt, ich muss nicht sagen, danke für die Sünde, die mein Mann hat, die mein Leben schwer macht, darum geht es nicht. Aber zu danken, dass Gott darüber wacht und dass Gott auch dem Mann nicht einen Schritt weiter gehen lassen wird, als wie es mir zum Besten mitwirken muss. Und sein Unverständnis, sein Unglaube, sein Misstrauen und was immer es sein mag, was mein Leben schwer macht, ist in Gottes Hand. Und Gott wird es nur so lange dulden, solange es zu meinem Besten mitwirken muss. Ihr merkt schon, das ist Anwendung von diesem Text. Und jetzt kommen wir mal, und jetzt geht er weiter auf die fleischlichen Dinge. Er hat also einen Bereich, den ich jetzt mal auf die Flucht aus der Realität angewendet habe. Und jetzt nehmen wir einen anderen Bereich, nämlich was bedeutet es, dass sie versucht, über den Mann zu herrschen? Nun, da müssen wir nur Vers 8 lesen, legt auch das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wie sieht eben die praktische Herrschaft aus? Es sieht nicht so aus, dass ich sage, ah ja, ich will über dich herrschen, also los. Nein, es sieht ganz einfach im Alltag aus, so aus, dass man eben zum Zorn greift, dass man zur Bitterkeit greift, dass man zu lieblosen Worten greift, also hässliche Redensarten, dass man bereit ist, unwahr zu sein, unehrlich zu sein in der Beziehung. Merkt ihr, das ist die Anwendung. Wenn Paulus also sagt, dass sie das tun soll und es im Kontext gesetzt hat zur Ehre Gottes, dann bedeutet es genau das, nämlich die Anwendung dieses Wortes. Geh mal einfach einen Schritt weiter zum Mann. Hier heißt es von dem Mann also, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also bei der Frau ist die kleine Hilfe, wie sie es gebührt im Herrn. Und es ist so wichtig zu sagen, ich lese den Text nochmal, der vorher gegeben worden ist, wie sich's gebührt im Herrn. Ich habe den positiven Bereich ausgelassen. Gehen wir nochmal zurück. Also wie sich's gebührt im Herrn. Was steht denn da, wie sich's gebührt im Herrn? So zieht nun an als Auserwählte, Heilige und Geliebte. Vergiss nicht, wenn egal in welchem Zustand du bist, mag sein, du bist bei deinem Mann nicht mehr die Auserwählte, nicht mehr die Geliebte. Aber bei deinem Bräutigam. Aber bei deinem Bräutigam. Bei Christus. Und schaut, das sagt er. Als solche, die von Gott geliebte, heilige, für sich auserwählt sind. Zieh an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus auch euch vergeben hat, so auch ihr. Über das zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zum Mann. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Der Mann sagt sehr schnell, dass er seine Frau liebt. Er behauptet das sogar, wenn er gemein ist. Und er behauptet auch dann, wenn er die Unterordnung einfordert, weil er sie liebt. Das heißt also, Sünde kann ganz schnell so unser Denken verdrehen, unser Urteil über uns selbst verdrehen, dass wir die Mittel gebrauchen, die Gott nicht gefallen, aber das verkaufen mit dem Etikett der Bibel. Wenn ihr also jetzt hinschaut auf den, wenn wir noch jetzt mal auf den Vers hinschauen, was bedeutet es, eine Frau zu lieben? Dann beginnt es wieder bei Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Was sind denn das für Sünden? Das sind alles die Sünden, die die Freude an der eigenen Frau verlassen, um irgendwo Ersatz zu suchen. Ist das Liebe? Ist das Liebe? Offensichtlich nicht. Stellt euch vor, Christus würde so seine Gemeinde lieben. Und so merken wir, das ist ein ständiges Kampffeld, etwas, was täglich geschehen muss, wo wir ständig dabei sein müssen, zu töten. Sprüche sagt es so, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Aber es beginnt schon in jungen Jahren, es beginnt schon bei Jugendlichen, dann, wenn die Sexualität erwacht, wie gehe ich damit um? Und schaut, hier steht das Erste, lebe ich zur Ehre Gottes oder nicht? Ist meine Sexualität von Gott gegeben, um ihn damit zu ehren oder für mich, um mich selbst zu befriedigen? Und kein Mann, der gelernt hat, und das ist ja das Schlimme heutzutage, kein Mann, der nicht gelernt hat, seine Sexualität unter den Gehorsam Gottes zu stellen, ist in der Lage, in der Ehe das zu tun. Das geht nicht. Und darum hat Gott das auch so bestimmt, dass die Sexualität bei Teenagern schon erwacht und sie aber keine Frau haben und keinen Mann haben. Warum? Weil Gott es gegeben hat, im Gegensatz zu dem, wie es in der Gesellschaft sagt, damit wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen, die er uns gegeben hat, zu unserer Ehre. Das heißt, dass wir sie zur Ehre Gottes einsetzen können. Was bedeutet es denn, wenn ein kleines Kind mit einer Kettensäge rumspielt? Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es sich selbst verletzt. Der Sexualtrieb ist der größte Trieb oder einer der stärksten Triebe des Menschen. Und Gott gibt uns Zeit, er gibt dem Jugendlichen Zeit, sein Denken zu erneuern, zu warten, geduldig zu sein, auszuhalten, sich selbst zu verleugnen, bis zu dem Tag, wo Gott ihm eine Frau gibt, wenn Gott es so bestimmt hat. Um es für ihn zu leben, um dann wahrer Diener zu sein in seinem Haus und nicht wieder in die Ehe hineinzugehen zur Selbstbefriedigung. Und wir merken schon, wie es das ganze Denken das auf den Kopf stellt. Das ganze Denken unserer Zeit. Unsere Zeit erzählt uns das Gegenteil. Warum? Weil sie genau das wollen. Sie wollen die Herrschaft des Sexualtriebs, damit wir uns gegen Gott auflehnen. Damit wir Gottes Weisheit in Frage stellen, um die Kinder zu zerstören und Ehe unfähig zu machen. Das ist das Ziel dieser Zeit. Offen formuliert, bisschen verklausuliert, aber offen formuliert, selbst von unseren Kultusministerien. Die Autorität der Erziehung der Eltern zu brechen, damit das Kind selbst entscheidet, wie es sich fühlt, ist der Ruin der Familie, der Ehe. Schaut, und das ist, worum es geht, hier das anzuwenden. Oder wenn wir auch jetzt wieder auf den Mann das anwenden, dann sagt hier, also hier sagt er weiter, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Interessant ist, das Wort bitter, das wir hier benutzt haben, findet man nicht in der Parallele der Bitterkeit, wie in Hebräer 12, sondern man findet das nur in der Offenbarung noch. Das Wort gibt es nur noch in der Offenbarung, wo das Gericht über die Erde kommt und dann der Fluss bitteres Wasser gibt. Also wie zum Beispiel im Alten Testament, als sie kamen in der Wüste zum Wasser kamen, das Wasser war bitter, das heißt, es war ungenießbar. Und dann eben, wenn Gott dem Propheten Johannes ein Buch gibt und er isst es und es ist bitter in seinem Mund. Das heißt, es ist etwas, was nicht angenehm ist, was man nicht mag. Das ist das Wort, das Paulus hier dem Mann gegenüber gebraucht. Warum gebraucht er das Wort? Ich glaube deswegen, weil er sagen will, dass der Mann darüber wachen soll, dass er keine Haltung einnimmt, die, wenn er in ihm bewirkt, dass wenn er an seine Frau denkt, ein bitterer Geschmack ihn begleitet. Ein bitterer Geschmack hochkommt, Gedanken der Bitterkeit hochkommen. Wenn wir das wieder anwenden, dann merken wir, dass es so schnell passieren kann, dass nicht mehr, wie wir vorher haben, dass ich mein Herz bewahre, dass sie meine Freude ist und dass ich anerkenne, dass sie von die beste Gabe ist, die Gott mir gegeben hat, um ihn darin zu ehren, und dass das nie aufhört, dass ich ihn mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singen soll und Gott dem Vater danken soll, sondern stattdessen anfange, unzufrieden zu sein und zu nörgeln. Das kommt aber später noch bei den Kindern. Aber seht ihr, das ist, was es bedeutet, es anzuwenden in der Praxis. Wenn er also sagen würde, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, dann würden alle noch im Kopf haben, was er vorher gesagt hat, jetzt legt doch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und hier sind wir beim Epheserbrief, wo er sagt, schaut, die Liebe des Christus zeigt sich darin, dass wir der Liebe des in Menschen zeigt sich die Liebe des Christus in den Gläubigen zeigt sich darin, dass der Gläubige danach strebt, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist ein Weg. Es ist ein Reifeprozess. Aber das ist seine Bestimmung. Und schaut, die Bestimmung ist hier ganz einfach. Er sagt, den neuen Menschen angezogen habt, Vers 10, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass meine Liebe eine Reflexion der Liebe Christi zu seiner Gemeinde sein muss. Dazu bin ich errettet worden. Merken wir etwas? Nicht, wenn meine Frau es mir einfach macht, wird die Liebe Christi herrlich in meinem Leben, sondern sie kann sogar noch herrlicher werden dann, wenn meine Frau es mir nicht einfach macht. Genau wie die Gemeinde. Und statt, dass ich Gott in diesen Dingen sehe und Gottes Lektionen annehme aus seiner Hand, fange ich an, über die Dinge mich zu ärgern, das heißt, einen bitteren Geschmack zu empfinden, die es mir etwas schwerer machen. Und ich vernachlässige das, was nachher gesagt wird, nämlich zu vergeben, langmütig zu sein, sanftmütig zu sein. Sünde hat im Mann genau das Gleiche bewirkt, eine Selbstsucht, die nichts anderes tut, als sich die Frau gefügig zu machen, wie Johannes erst erzählte, für die eigenen Götzen. Und ich kann das so schnell mit der Bibel verkaufen, ich nenne es Unterordnung, die von der Bibel erwartet wird. Aber es ist eine Selbstsucht, die die Definition von Unterordnung bestimmt. Es geht darum, sich Christus zu unterordnen. Christus liebt sein Volk. Er nennt sie immer Heilige und Geliebte, Auserwählte. Heilige, Geliebte und Auserwählte. Und das Gotteskind kann nicht aus dieser Position rausfallen. Warum? Weil der Herr entschlossen ist, es in den Himmel hineinzulieben. Unsere Liebe soll diese Liebe nachahmen. Die Liebe des Mannes soll genau diese Liebe nachahmen. Hier ist das Ideal, hier ist das Vorbild, hier ist das, was er erfährt von Christus, was er täglich erfährt, wenn er mit dem Herrn wandelt, und das, was er vom Herrn bekommt, die Langmut, die Güte, die Freundlichkeit, die Sanftmut, das Nicht-Aufgeben, das Festhalten an der Liebe, das ist das, was er tun darf, was er einfach nur widerspiegeln soll in seiner Ehe. Wie oft vergessen wir das? Wie oft sind Männer, denken Männer an die biblische Unterordnung und sie definieren es auf eine weltliche Art und Weise. Sie missbrauchen das Wort zu ihrem Nutzen. Und der Herr bringt sie aufs Zentrum dessen, wie sie ihre Leiterschaft ausüben sollen, und sagt, die Herrschaft der Leiterschaft soll vor allem von einem bestimmt sein, von der Reflexion der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Das ist das Erste und Wichtigste. Und wie schnell bin ich bereit, gerade um schnell zum Ziel zu kommen? Und ich schaue zurück und sage, wie schnell war ich bereit, um schnell zum Ziel zu kommen, scharfe Worte zu gebrauchen, scharfen Tadel, mit der Bibel zurechtzuweisen, statt sicherzustellen, dass vor allem Liebe das treibende Motiv ist. Die Ehre Gottes, das treibende Motiv ist, zu dem, wozu, wie ich meine Leitung als Ehemann ausüben soll. Nun, Liebe ist, und ich möchte es hier noch einmal betonen, ist damit nicht in erster Linie das, was in dem Moment die Frau als Liebe empfindet. Der Mann wird natürlich darauf achten, er wird natürlich darüber Sorge tragen, dass er nicht gleichgültig darüber ist, was die Frau empfindet. Also jemand hat, als ich noch jung war, ein sehr schönes Beispiel gebracht. Er sagt, Liebe fragt nach dem Geschmack des anderen, nicht nach dem eigenen Geschmack. Das ist wesentlich. Wenn ein Mann seine Frau liebt, dann sagt er nicht, diese Blumen mag ich, deswegen schenke ich sie meiner Frau, sondern er fragt sich, welche Blumen mag meine Frau, damit mein Geschenk für sie schön ist und nicht für mich. Das kann man auch weit ausdehnen, aber darum, ihr merkt das Prinzip, worum es hier geht. Das ist es, was Liebe, wonach Liebe Ausschau hält, aber das ist, das Empfinden der Frau ist nicht die oberste Instanz. Es ist wichtig, aber nicht die oberste Instanz. Sondern was ist Gottes Ziel? Gottes Ziel ist, dass ihr beide gemeinsam verändert werdet in sein Ebenbild. Du bist Hauspriester. Du musst an deinem Ziel festhalten. Du musst ein Anliegen haben für das geistliche Wohl deiner Frau. Alles, was ihr für diese Welt lebt, ist da verloren, ist vergebliche Mühe. Ihr werdet Rechenschaft ablegen dem, der euch berufen hat. Das ist, was Paulus hier wieder und wieder für die Christen wiederholt. Er sagt, wir müssen alle vor dem Herrn stehen. Entscheidend ist, dass wir das haben, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, der Mann, der ein Leiter des Hauses sein soll, ist es in der strebt danach, dass Christi Liebe wiedergespiegelt wird in seiner Liebe, aber wozu? Zu dem Ziel, zu dem Gott sie beide bestimmt hat, nämlich heilig und tadellos vor ihm zu sein in der Liebe. Nun, eigentlich sind meine Notizen voll von Anweisungen über Väter zu ihren Kindern. Das verschieben wir. Wahrscheinlich in 2 Wochen. Ich glaube, das Wichtige ist, was ihr merkt, worum es hier mir vor allem ging, ist, dass wir es anwenden auf das, was wir vorher gelesen haben, sodass wir in diesen kurzen Sätzen einfach den ganzen Reichtum nur dieses einen Kapitels mit hineinnehmen und auf einmal merken, dass hier genug gegeben ist, um zur Ehre Gottes zu leben. Wir denken manchmal, jetzt müssen wir doch dabei, oder wir könnten jetzt frustriert sein, oder wir könnten ganz zufrieden mit uns sein, je nachdem, wie wir das anwenden, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir aber genau zu dem zurückgehen, was Gott uns hier zeigt, nämlich inwieweit kann meine Ehe nicht im Vergleich mit anderen Ehen eine gute Ehe sein, sondern dass, also nur weil ich sie mit anderen vergleiche, eine gute Ehe sein, sondern inwieweit ist meine Ehe Gott wohlgefällig, nach dem, was ich töten soll und was ich aufrichten soll, wie es dem Ebenbild dessen entspricht, der mich berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wo komme ich dann hin? Wo stehe ich dann? Schaut, ein wesentlicher Aspekt des gemeinsamen Lebens besteht immer wieder darin, das wollen wir hoffentlich wieder und wieder uns vor Augen halten, Vers 13, ertragt einander und vergebt einer den anderen, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Egal zu welchem Ergebnis du kommst, wenn du glaubst, dass du keine Vergebung brauchst, dann ist irgendwas faul. Dann kennst du dein Herz nicht. Wir alle leben von der täglichen Vergebung Christi. Und wenn diese Vergebung Christi für dich klein geworden ist, dann musst du eins wissen, du bist blind geworden für Sünde und für seine Heiligkeit. Jede Beziehung und besonders auch die Beziehung zwischen Mann und Frau führt uns zur Vergebung Christi. Du brauchst Vergebung. Wir leben von der Vergebung. Es gibt immer ein großes Maß an mangelnder Übereinstimmung mit Christus. Ich schaue auf meine Liebe und sage, es gibt ja nichts, was in sich rein ist. Es ist ja alles durchzogen von Selbstsucht. Und wenn es auch Liebe war, so ist doch alles bestimmt von Mangel an Übereinstimmung mit der Liebe Christi. Weit nicht diese Hingabe, diese Selbstverleugnung, diese Demut, diese Sanftmut, wie sie Christus hatte. Wohin führt mich das? Es führt mich zu Christus. Ich darf mit dieser Schuld zum Herrn kommen. Ich darf als jemand kommen, den der Herr ruft, zu seinem Thron ruft, weil er reich ist an Vergebung, weil er groß ist an Gnade. Das heißt, ich darf in all dem Versagen lernen, was es bedeutet, von der Vergebung zu leben. Und wie fängt der Psalm 103 an? Damit möchte ich schließen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wie war denn seine Ehe? Wir wissen es nicht. Welche Schwierigkeiten hatte er denn? Er hatte Feinde, offensichtlich, davon spricht er in dem Psalm. Aber er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau, was der Herr dir Gutes getan hat. Dann fängt er an, der dir all deine Sünden vergibt. Nein, das ist nicht einfach nur bei der Bekehrung. Gott vergibt dir jeden Tag, beständig. Und du lebst von dieser Vergebung. Er hält sie aufrecht und füllt dein Leben mit Gutem. Wie sehr kann das die ganze Haltung verändern? Wie sehr ist ein Leben mit dieser Erfahrung die Hilfe für den Alltag? Folge ihm. Sag, Herr, wie du mir vergeben hast, so will ich ein Herz bewahren. Das Reich ist an Vergebung, was auch immer geschieht. Was auch immer in meinem Leben kommt, was du auch immer in mein Leben an Versagen von Menschen bringst, ich lebe von deiner Vergebung Und nun soll ich deine Vergebung preisen. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Und würden wir sagen, jemand preist die Vergebung, wenn er sie nur mit Worten preist? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben jedem, der uns schuldig ist. Nein, mit Taten will ich ihn preisen. Wenn du noch keine Vergebung von Gott hast, dann denk daran, Gott sagt, er ist reich an Vergebung für alle, die ihn anrufen. Ruf ihn an, bis du weißt, meine Schuld ist vergeben. Ich lebe als jemand, der von Gnade überwunden wurde. Amen. Lass uns stille werden zum Gebet. Lieber Vater, wir kommen, weil wir deine Güte und deine Größe und deine Barmherzigkeit erfahren haben. Wir kommen, weil wir deine Verheißungen haben, dass du reich bist an Gnade für alle, die dich anrufen. Wir kommen, weil du gesagt hast, suchet mein Angesicht. Und wir kommen, weil du einen Thron der Gnade aufgerichtet hast, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und so wollen wir dich bitten für jeden Einzelnen, der aufgehört hat, in seinen Beziehungen dich zu suchen, zu beten. Herr, wir bitten dich, richte ihre Augen auf dich, dass du als Retter in Nöten reichlich erfunden bist, dass du uns große Verheißungen gabst, dass wir beten dürfen. Gib deinem Volk, dass es zurückkehrt zu dir. In dir die Quelle zu haben für alles, was das Leben bringt, an Herausforderungen bringt. Und du hast gesagt, du hast uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Gelobt sei der Name dafür. Und so wollen wir dich bitten, auch für jeden, der in Nöten ist, dass du ihn tröstest, dass du ihn stärkst. Herr, wir bitten dich nach der Macht deiner Herrlichkeit, dass du uns mit Kraft gibst, mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen zu allem Ausharren, zu aller Langmut, mit Freuden dir dem Vater danksagend. Herr, höre unser Gebet und lehre uns, füreinander zu beten und einander zu tragen und lehre uns, auf dich zu blicken, der du die Umstände kennst und alle Umstände führst. Lehre uns, dich zu suchen als den, der auch alles hat, und genug gibt, um dich darin zu preisen. Herr, lege deinen Namen auf uns. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch Frieden. Amen.